Strauß hier haben, jeden Sonntag haben. Dieser riecht auch sehr angenehm. Ich vermute mal, er kommt aus dem Garten Dörrs. Das ist ein angenehmer Geruch, der hier rüberkommt. Heute Morgen kam ich so an den Frühstückstisch und unsere Enkelkind aus Köln war da, 3 Jahre alt. Und während ich so an den Tisch herantrat, war ich mir noch die Krawatte am Binden. Und dann sagte sie: Opa, warum verkleidest du dich? Ja, das sind einfach Gewohnheiten, da kann man nochmal drüber nachdenken, ob die eigentlich immer noch zeitgemäß sind. Ne? Ist ja auch, man kann das so und so machen. Es gibt aber auch Dinge, die stehen zu einem, die passen zu einem, das ist dann auch gut. Gewohnheiten sind eigentlich wichtig. Das Gebet ist eine Gewohnheit, worüber wir eigentlich nicht diskutieren müssen. Wo wir auch nicht fragen müssen, passt das noch in die Zeit? Das ist eine Gewohnheit, und das möchte ich heute ein wenig ausführen, das einfach für das geistliche Leben in mir und auch mit Gott elementar wichtig ist. Es gibt Menschen, die lehnen das Gebet ab, haben zwar eine Beziehung irgendwie zum Glauben oder so, aber sagen beten. Ein bekannter Politiker sagte einmal in einem Interview auf die Frage hin, beten Sie? Dann sagte er, nein, ich führe doch keine Selbstgespräche. Die Ablehnung des Gebets. Wir haben bei meiner letzten Predigt hier über die Verbindung zu Gott und zu Jesus nachgedacht, über den Weinstock und das Kapitel 16. Heute Morgen. Das gehört auch zu diesen Abschiedsreden unseres Herrn, wo er seine Jünger darauf vorbereitet hat, dass er sie verlassen wird. Zumindest auf dieser Erde. Und für ihn war es dann ganz wichtig, deutlich zu machen, diese Verbindung, die zwischen ihm und Jesus ist und ihm ist, dass die ganz wichtig ist. Und zwischen ihm, zwischen uns und dem Vater. Und so legt er sein Augenmerk dann, so berichtet uns Johannes in Kapitel 16, auf das Gebet. Und ich möchte uns einfach diesen Abschnitt einmal vorlesen. Wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jedem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und in der Welt und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Betet, warum? Wir sollen beten, weil wir Angst haben und Hilfe und Trost brauchen. Wir sollen beten, weil beten auch bitten heißt. Und wir sollen beten, weil beten froh macht. Und wir sollen beten, weil uns damit die Liebe des Vaters gezeigt wird. Und wir sollen beten, weil beten zum Frieden führt. Betet, weil wir Angst haben und Hilfe und Trost brauchen. Angst? Ich habe Angst. Aber ich will nicht, dass die Angst mich hat. Unsere Situation und unser Empfinden in dieser Welt, sie sind oft von Angst geprägt. Ich habe schlaflose Nächte, berichtet ein junger Vater. Sorgen um seine Ehe und seine zwei kleinen Kinder, die treiben ihn Tag und Nacht um. Ich lenke mich ab mit sehr viel Arbeit, aber ich habe Angst vor der Zukunft. Ich weiß manchmal nicht, wie es weitergeht. Menschen in der Seelsorge berichten von ihren Ängsten. Was wird aus mir, aus meinen Kindern, aus meinen Enkelkindern? Was wird aus dieser Welt? Ich habe uns mal aus einer Zeitung ein Foto abgelichtet, wo die Krisenherde und Kriege zum derzeitigen Zeitpunkt in unserer Welt wüten. Und es betrifft viele Orte. Das macht Angst, wenn Waffen gezeigt werden in Paraden, wenn Kriegsschiffe und Flugzeuge besonders eben eingesetzt werden in grenznahen Gebieten. Da kommen so Erinnerungen hoch. Da hat man dann plötzlich eine Angst, die so spürbar ist. Angst vor den Terroristen, vor der Spaltung eines Landes, vor unkontrollierten Kräften und Mächten, das ist ganz real geworden. Und Jesus sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Und die Liste von Ängsten und menschlichen Befürchtungen ist fast endlos fortzusetzen. Es gibt nichts, was uns nicht eines Tages in Angst versetzen und oder sogar an Angst erkranken lassen könnte. Das Wort Angst stammt aus dem Indogermanischen und bedeutet so viel wie einengen, zusammenschnüren. Die Angst, die wir empfinden, ist zunächst ein Warnsignal. Sie macht uns auf eine Bedrohung aufmerksam und kann auch in diesem Sinne auch sehr positiv verstanden werden. Nur wenn wir die Gefahr erkennen, können wir entsprechend reagieren und sie bewältigen. Darum ist Angst auch lebensnotwendig. Angst ist auch ein Kennzeichen von Menschen, die nachdenken. Die Angst gibt uns auch den Anstoß zu möglicherweise notwendigen Verwandlungen und Veränderungen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und die Welt damals ist keine andere als die heute. Geraten wir selbst in die Enge, dann können wir vor Angst gelähmt sein, vor Hilflosigkeit erstarren. Und wenn Jesus an seinem Abschiedsabend seinen 12 Freunden sagt, in der Welt habt ihr Angst, dann fordert er sie damit geradezu auf, die Angst nicht auszusitzen, ihr nicht auszuweichen, die Ohnmacht nicht zu verleugnen. Lasst zu, was da ist, denn Angst gehört zu unserem Leben, gehört zu dieser Welt, in der wir leben. Lass Schwäche, lass Hilflosigkeit, lass Zorn und Leid und Trauer einfach zu. Doch bleib nicht damit allein. Jesus selber bat seine Jünger in der Angst seines Herzens im Garten Gethsemane, bleib bei mir, wachet und betet. Für ihn war das auch wichtig, bleib bei mir, lasst mich da nicht allein. Selbst Gott der Vater nimmt uns nicht einfach aus diesen Gefährdungen heraus. Jesus musste alles selbst erleben in der Nacht in Gethsemane, als er Blut und Wasser schwitzte vor Angst. Wachet und betet. Das besondere Mittel in der Angst. Wachsam sein und mit Gott dem Vater reden, mit ihm rechnen. Weil ihr in der Welt habt ihr Angst. Darum sollen wir beten. Das Gebet ist wichtig, mein persönliches Gebet. Das Gebet in einer Partnerschaft. Wir haben das nicht immer so gepflegt, aber in den letzten Jahren ist es uns einfach immer eine ganz große Pflicht meiner Frau und mir, dass wir einfach am Morgen und bevor wir einschlafen miteinander beten. Ein ganz wichtiges Element. Für meine Frau ist es wichtig, dass sie eine Gebetsfreundin hat, für die sie, mit der sie zusammen die privaten Dinge, auch die Dinge der Gemeinde betet. Und früher hat sie für die Gemeinde Wölmersen gebetet und heute betet sie für Wölmersen und anderen auch mit der Freundin. Das ist wichtig. Aber auch im Hauskreis, in unserer Gemeinde, wenn wir füreinander beten dürfen, dann ist das Gebet eine Kraftquelle, weil sie uns die Angst nimmt, weil einfach wir die Nähe Gottes spüren und den Segen Gottes auf uns herabbitten dürfen. Betet, weil ihr Angst habt und sprecht mit dem, der größer ist als die Welt mit ihren Ängsten. Betet, warum? Weil Beten auch Bitten heißt. Beten, das sind nicht nur Lobpreisgebete, nicht nur Anbetung, sondern ganz handfeste Bitten. So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Eine beinahe unverschämte Aussage. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Wenn wir auf Jesus im Gebet vertrauen und er hilft uns zunächst nicht, ist dann das ein Zeichen, dass der Beter nicht wirklich ein echter Christ ist? Wir haben das in manchen Gruppierungen, die einfach sagen, wenn du nicht genug glaubst, dann verändert sich auch nichts. Aber daran ist unser Glaube eigentlich nicht gebunden. Und auch unser Glaube und unser Vertrauen zu Gott ist nicht in die automatische Erfüllung unserer Gebete und Wünsche gebunden. Es ist auch kein Zeichen, dass der Beter nicht wirklich ein echter Christ ist. Das sei ferne, sagt Paulus. Und er berichtet in 2. Korinther 12, dass er dreimal vergeblich um die Befreiung von seinem schweren Leiden gebeten hat. Diese Situation war für ihn sehr wichtig. Eine Krankheit, eine Behinderung, ein Mensch, der Paulus stört. Das war so stark, dass er Gott eindringlich darum bat, das Problem aus der Welt zu schaffen. Manche gehen davon aus, weil er mal einen Brief diktiert hat und dann am Schluss mit großen Lettern, großen Buchstaben schrieb, seine persönlichen Grüße noch dazu, dass er eine Sehschwäche hat. Kann sein. Dreimal flehte er Gott an, ihm zu helfen. Und dreimal antwortete Gott ganz einfach, lass dir an meiner Gnade genügen. Was im Wesentlichen bedeutet, ich brauche dir das Problem nicht zu beseitigen. Du kommst mit meiner Unterstützung auch so zurecht. Paulus ist nicht befreit worden, aber er erhielt eine Antwort. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Bitten müssen wir vor Gott mit leeren Händen, denn wir haben nichts anzubieten, was wir von ihm empfangen haben. Auf dem Gebet liegt die besondere Verheißung, dass Gott uns das geben will, um das wir ihn bitten. Nicht nur hier, auch an anderer Stelle ist in der Bibel begegnet uns diese Zusage. Gott gibt den Seinen, was sie brauchen, nicht das, was sie sich wünschen. Es gibt Beispiele von versagten Bitten. Als Gott Mose beruft in der Wüste am Dornbusch, in 2. Mose 4, Vers 13 wird davon berichtet, da sagt Mose, sende einen anderen. Ja, es wurde eine Missionarin wurde mal gefragt, weshalb ist eigentlich der Frauenanteil von Missionaren in der Welt wesentlich höher als bei den Männern. Er sagt, das liegt an dem Gebet der Männer. Die beten immer, hier bin ich Herr, sende meine Schwester. Und Mose hat es ähnlich gemacht. Sende einen anderen. Doch diese Bitte durchschaut Gott als das, was es ist, als Angst und mangelndes Selbstvertrauen, weil er meinte, er war nicht so sprachbegabt und konnte sich nicht so artikulieren, dass sein Bruder besser drauf wäre. Dahinter steckt die Angst zu versagen und das Bewusstsein, nicht in allen Dingen so fähig zu sein. wie es für einen solchen Führer notwendig wäre. Aber Gott folgt unseren Bitten nicht. Alles, was er uns sagt und wo wir uns auch sicher sein können, ist, dass er uns immer wieder hält, stützt, auffängt, auch wenn wir durch ein dunkles Tal eben schreiten oder gehen. Gott erfüllt uns nicht alle Wünsche. Ein Beispiel ist auch Jesus selbst. Unmittelbar nach unserem Predigttext und dem hohen priesterlichen Gebet für die Jünger geht Jesus nach Gethsemane. Und dort bittet er, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Eine klare Bitte von Jesus selbst, wie könnte der Vater eine solche Bitte unbeachtet lassen? Aber der Sohn weiß, um was es geht. In der Bitte selbst steckt schon die Anerkennung des Willens Gottes, die Einsicht, dass dieser Weg der einzige möglich ist, wenn es dein Wille ist, wenn es möglich ist. Aber wenn es nicht möglich ist, bin ich bereit. Im Rückblick bemerken wir, dass uns Gott mit diesem anderen Weg genau richtig führt. Gott hat sich oft als weiser erwiesen, als wir sind. Wenn wir zurückschauen, dann sehen wir den roten Faden in unserem Leben. Manchmal bekommen wir auch erklärt, warum Gott so gehandelt hat und unsere Wünsche nicht entsprochen hat. Manchmal auch nicht. Aber die Grundaussage, dass Gott unsere Bitten erfüllen möchte, dass wenn wir etwas in seinem Namen, das heißt auch im Einklang mit seinem Willen, etwas erbeten, dass er uns das geben will, das bleibt bestehen. Er will, dass wir ihm sagen, was wir auf dem Herzen haben. Er wird aber nicht immer hören. Wenn mein 3-jähriges Enkelkind sagt, Opa, kann ich auch ein Taschenmesser haben? Dann würde ich ihr das gerne geben. Aber es muss scharf sein, sagt sie. Ja, ich werde es ihr nicht geben. Nicht, weil ich sie nicht lieb hätte, weil ich ihr das nicht gönnen würde, aber weil ich weiß, wie sehr sie sich damit auch verletzen könnte oder andere. Gott möchte gebeten sein. Er sichert uns zu, auf unsere Bitten zu hören, denn er liebt uns. Er weiß, was wir brauchen. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Trotz oder sogar wegen dieser Zusage ist es Gnade, wenn Gott unsere Bitten erfüllt. Wir haben keinen Anspruch auf Erfüllung, weder rechtlich noch moralisch. Aber wir haben auf jeden Fall die Gewähr und die Gewissheit, dass Gott es gut mit uns meint, weil er uns liebt. Und selbst dann, wenn er uns einfach auch Wege gehen lässt, die nicht einfach sind, ist er bei uns. Der Ausspruch von Hiob, der Herr hat's gegeben, der hat's genommen, gelobt sei der Herr, kennzeichnet die Einstellung, die wohl am besten zeigt, worauf es ankommt. Genauso wie Hiob dürfen und sollen wir uns bei Gott beklagen, zu ihm schreien, ihn anflehen und ihn drängen, wenn wir im Elend sitzen und auf die Hilfe des Herrn warten. Aber Gott wird uns helfen in einer Art, die er bestimmt und zu einem Zeitpunkt, den er bestimmt. Und das habe ich einfach immer wieder neu erlebt, dass ich Gott manche Dinge einfach gesagt habe, Herr, hier brauche ich deine Hilfe, hier musst du etwas ändern, hier muss etwas geschehen. Und ich hatte auch schon ganz klare Vorstellungen, wie das zu geschehen hat. Aber dann musste ich dann im Nachhinein feststellen, Gott hat mir geholfen, aber nicht so, wie ich gedacht habe. Wie können wir einfach definieren, was Beten ist? Ein Liedvers erklärt es so, Beten ist Reden mit Gott und Hören. Und damit ist das Eigentliche über unser Beten ausgesagt. Es geht nicht nur um die Bitten. Es geht nicht nur um das Lob. Es geht auch um das Hören. Dass ich auf das höre, was Gott mir zu sagen hat. Das geschieht im Zwiegespräch mit ihm, in der Betrachtung seines Wortes, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, die Christus nachfolgen, die mir eine Korrektur sind, eine Unterstützung, eine Ermutigung. Unsere Verbindung mit Jesus besteht wesentlich darin, dass wir mit ihm reden. Ein redegewandter Mensch kann viele Menschen bewegen. Ein Beter bewegt Gott. Beim Beten geht es nicht um die Inflation der Worte, sondern auf die Konzentration unseres Anliegens. Beten, warum? Weil Beten froh macht. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen wird. Beten macht froh. Im Gebet schütte ich mein Herz bei Gott, meinem Vater, aus. Beten macht froh, weil ich mehr erhörte Gebete erlebe als Gebete in der Warteschleife. Nehmt einfach mal ein Vokabelheft, so ein kleines, und macht eine Spalte in der Mitte und schreibt mal auf der linken Seite eure Anliegen, die ihr Gott nennt, und führt das mal so gewissenhaft weiter und schreibt dann immer wieder auf der anderen Seite, wann dies in Erfüllung gegangen ist. Das ist eine geistliche Motivation. Gott erhört Gebet. Manchmal erst nach 20 Jahren. Beten macht froh, weil ich im Gebet meine Schuld und meine Sünde und mein Versagen bekennen darf und dann erfahren kann, er vergibt all meine Schuld. Beten macht froh, weil ich meine Last nicht alleine tragen muss, denn Gott, der Vater, kümmert sich um seine Kinder. Jakobus schreibt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und darum fehlt uns oft die Freude in unserem Alltag, weil das Gebet fehlt. Es gehört beides dazu. Das Gebet und die praktische Verantwortung in dieser Welt. Ein Liedvers hat mich immer wieder begleitet. Ja, ich glaub, Gott hört Gebet. Ja, ich weiß, Gott hört Gebet. Ganz gewiss, Gott hört Gebet. Ehre sei dem Herrn. Beten, warum? Weil Beten uns die Liebe des Vaters zeigt. Das ganze Kapitel ist ein Hinweis von Jesus zu seinem Vater. Und Jesus bringt uns in Beziehung zu seinem Vater. Er ist der Weg zum Vater, aber er will, dass wir es wieder lernen, in unseren Gebeten zu Gott, dem Vater, auch zu beten. Und viele Christen beten selten zu Gott, Vater. Gebet zu Gott, das praktizieren Moslems auch. Christen aber sind Kinder Gottes und haben Gott als ihren Vater. Es ist der Vater von Jesus und unserem Herr, und unser Vater. Und wir dürfen viel mehr das Vatergebet in Anspruch nehmen und beten, aber lieber Vater. Aber das ist, die Übersetzung heißt Papa oder Vati, wie wir das so nennen. Eine ganz persönliche Beziehung. Unser Beten hat ein Ziel, mit Gott, dem Vater, ins Gespräch zu kommen. Deswegen passt auch das Vaterunser heute Morgen so gut hier rein. Jesus will uns mitnehmen in die wunderbare Vaterbeziehung. Seht, welch eine Liebe, heißt es in 1. Johannes 3, Vers 1, hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Und immer wieder wird uns die Liebe des Vaters vor Augen gemalt. Denn er selbst, der Vater hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Vers 27. Weil ich vom Vater geliebt bin, darum kann und darf ich mich öffnen, darf zu meinen Fehlern und zu meinen Schwächen stehen. Vaterliebe macht das Beten leicht. Beten, warum? Und der fünfte Gedanke ist, weil Beten zum Frieden führt. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Das Gespräch mit Jesus und sein Reden mit uns, das führt zum Frieden. Dort, wo Jesus zu uns spricht durch sein Wort und wir im Gespräch mit ihm leben, da berührt uns sein Friede. Der Friede Gottes ist höher als unser Verstand, unsere Ratio. Und oft können wir es nicht erklären, dass durch das Gespräch mit Jesu Angst, Sorge, Not und Zweifel weichen, weil er da ist. Friedensgebete sind Gespräche mit Jesus und hören auf ihn und sein Wort. Und auch wenn wir einen besonderen Sonntag haben, Rogate, der sich mit dem Thema Gebet und Beten beschäftigt, ist das nicht nur ein Aufruf für einen besonderen Tag, sondern sollte jeden Tag gelten. Weil Beten das große Mittel gegen die Angst ist. Weil Beten auch Bitten heißt. Sind wir vielleicht deshalb innerlich so arm, weil wir nicht bitten? Erinnern wir uns an die Aussage des Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Weil Beten froh macht, mein Herz bei Gott, dem Vater, auszuschütten und erleben, dass er selbst, der Vater, mich lieb hat. Weil Beten zum Frieden führt, zum Frieden durch Jesus. Betet, denn auf dem Gebet liegt die Zusage von Jesus, unserem Herrn. Amen.